1. Brustträger.
Ah, K20 Horst.
Willkommen bei den Biertauchern. Sie hören Folge 160. Wir befinden uns im alten AKH im Innenhof 2 und es ist der 9.6.2014 mit freundlicher Unterstützung von Jörg Wukonik von wukonik.com,
der Internetagentur aus Österreich.
Quatschen wir hier über Nerd-Neuigkeiten aus Wien.
Ja, diesmal. Eigentlich habe ich gar nichts so Technisches zurzeit am Start. Hast du irgendeine technische Story eigentlich?
Nur so kleine Meldungen, die ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe. Ich werde sie dann einstreuen. Aber ich habe zwei Sachen erlebt. A, einen Feuerwehreinsatz. B, war ich mit dir im Kino.
Ja.
Und C, war ich bei, also der Harald von OS Domotics hat jetzt eine Meetup-Gruppe gegründet, die heißt Internet of Things. Und die haben im Stockwerk, im Coworking Space bei der Gumpendorfer Straße, haben sie eine Veranstaltung gemacht zum Thema Internet of Things. Da hat unter anderem der Florian einen Vortrag gehalten. Und einen Vortrag habe ich in voller Länge genossen. Da ging es um jemanden, der Startups gegründet hat und sie dann auch gesagt hat, wie man damit auch scheitert.
Oh,
also
spannend.
Ganz aus dem Vollen geschöpft. Und darüber kann ich ein bisschen erzählen.
Sehr gut, ja. Ich habe, wie gesagt, das werde ich immer wieder einstreuen, mir insgesamt 4 Filme in Science Fiction am Park angeschaut. Also 6 Filme hat es insgesamt gespielt und ich habe mir 4 Abende Zeit dafür genommen.
Dein Open-Air-Wohnzimmer.
Ja, das mache ich ja jedes Jahr sehr gerne und leidenschaftlich. Und dann eben noch eine Buchbesprechung, die ich das letzte Mal nicht geschafft habe.
Genau.
Soll ich doch gleich mal losstarten vielleicht mit der Buchbesprechung?
Start gleich einmal los.
Ja, das ist endlich Kokain, heißt das, am Buch von Joachim Lottmann. Das ist ein Autor und Journalist, der seit ein deutscher Autor, der seit 13 Jahren in Wien lebt. Von dem stammt das Buch. Das Buch ist relativ aktuell, das ist dieses Jahr rausgekommen und handelt von einem Fernsehredakteur, der in Frühpension, glaube ich, ist oder zumindest nicht mehr so viel arbeitet und sehr gesundheitliche Probleme hat, weil er starkes Übergewicht hat.
Klingt absolut nach Wien.
Ja, er kriegt dann dazu dann einen Rat von einem Freund, der meint, er soll doch zu harten Drogen greifen, wie Kokain. Und er nimmt diesen Ratschlag auf und dokumentiert diesen Selbstversuch in einem wissenschaftlichen Tagebuch, das er dann führt. Und man hat als Leser daran teil, wie es ihm dann halt so geht im Laufe der Zeit.
Ich muss kurz einflechten, wem das weit hergeholt klingt. Ja, Sigmund Freud hat in Wien damals echt Kokain empfohlen und darüber auch wissenschaftliches Tagebuch geschrieben.
Richtig.
Und war anfangs sehr begeistert davon. Mhm. Und der Bayer-Konzern, war das damals schon der? Auf jeden Fall irgendein Pharmakonzern, der das damals halt herausgebaut hat, hat das auch groß angepriesen als wunderwirkend gegen alles.
Also im Buch liest dieser Charakter auch den Sigmund Freud, den Originaltext, und informiert sich natürlich darüber und er setzt halt genaue Dosen fest, wie er das halt macht.
Also er weiß schon, dass er nicht süchtig werden will oder...
Genau, das ist sein Plan, er möchte abnehmen, aber nicht süchtig werden.
Mit Kokain.
Richtig. Und ja, das Buch beschreibt dann halt, wie er im Zuge seiner Kokaineinnahme so in einen künstlerischen Kreis, einen neuen Freundeskreis erschließt. Er schafft es tatsächlich, Gewicht zu verlieren und er verändert sich natürlich charakterlich. Mhm. Also er wird kälter und hat eine ziemlich beißende Art, Menschen dann zu beobachten, unterhält Beziehungen zu mehreren Frauen und so. Und was den Charme dieses Buches ausmacht, ist ein gutes Sommerbuch. Es hat halt einen direkten Wien-Bezug. Es spielt in Wien und es kommen so Sachen vor, wie zum Beispiel die Einführung der Fußgängerzone.
Also man freut sich direkt.
ja. Oder das Café Europa oder das Roxy. Also die ganzen
so wieder Heimat wiedererkennen werden.
Richtig, richtig. Und er ist ein scharfer Beobachter, hat fast so einen bissigen Ton teilweise, so wie der Thomas Bernhard. Und ganz am Anfang des Buches geht er mit so einem HC-Strache-Verschnitt in die Passage zum Beispiel. Oder einmal...
Also in die Disco jetzt.
In die Disco, okay. Genau, richtig. Oder einmal ist er bei einer Wahlveranstaltung von einem konservativen Politiker namens Schwindelacker. und beschreibt halt dort, wie es halt dort zugeht. Und es kommen auch andere Autoren, es kommt das Anzengruber vor und er hat einen munteren Erzählton. Also ist mir empfohlen worden, das Buch von meinem Bruder, und der eigentlich hat der schon vorher, das habe ich nämlich schon vorher von ihm gelesen gehabt, so Berichte, wie er prominente Leute besucht. Da gibt es einen, wie ein Bräunerhof, den Hader besucht und einmal den Klaus-Maria Brandauer.
Mhm.
Und diese kann man sich auch, das werden wir vielleicht verlinken. Und die sind auch schon sehr lustig zu lesen, weil er vermischt so Wahres, also offensichtlich Wahres, mit Fiktion.
Okay.
Und aber, also das ist halt nicht Schwindeln, sondern das ist halt so seine Roman, dichterische Freischaft.
Das passt aber gut rein, also das ist nicht passt fantastisch. Zu weit hergeholt.
Nein, nein, also es ist wirklich, er trifft dann, man kann sich das so gut vorstellen. Mhm. Und die, das ist halt gut. Und die, also die Fuzu, um das kurz zu machen, kommt insofern vor, weil dieser Charakter kauft sich dann ein E-Bike und kommt dann zurück und er liebt diese Marifa Straße, weil er sagt, das ist so ein weltoffenes und die Dynamik, die Autos und auf der Seite die Gehsteige und so. Und dann ist er irrsinnig enttäuscht, dass die Fuzu durchgeht und meint, nein, und dann sind nur noch die Pensionisten da und bei McDonald's servieren sie in Ronald McDonald's Kostümen und zwar draußen. Irgendwie so. Und er ist voll dystopisch, er ist voll enttäuscht. Ja. Und das ist halt wirklich ein munteres Buch zu lesen. Es hat natürlich auch ein paar ernste Seiten und so, aber da muss man nicht zu viel vorgreifen. Das kann man durchaus machen. Gerade, wie gesagt, er schaut sich dann noch Sachen im Kino an, zum Beispiel World War Z, diesen Zombie-Film schaut er sich an. Und irgendwie hat man das Gefühl, so drinnen zu stehen. Es hat so einen direkten Bezug.
Der kennt sich aus bei der
Also ich habe auch ein süddeutsches Porträt von ihm gelesen. Ja. Der wohnt ja wirklich seit 13 Jahren in Wien und hängt wirklich auf dem Anzengruber ab. Ist auch, glaube ich, befreundet mit dem anderen erfolgreichen österreichischen Autor, dem Thomas Krawinic. Und der jetzt, glaube ich, jetzt gerade der hat jetzt gerade ein Buch, das so hoch gelobt ist, Das größere Wunder oder so. Naja,
er ist in der Szene drinnen.
Und diese österreichische Sache, es ist halt der Blick so von einem Deutschen auf die österreichische Gesellschaft
und das macht
Spaß. Ja. Und er blickt dann aber auch so als Seil, er war früher halt so ein Gutmensch und sehr politisch korrekt und dann mit dem Kokain, wenn er so oberflächlich wird und so, blickt er auf sein altes Ich sehr herablassend und so. Wie konnte er so lange
kritisch heraushören, also was du so sagst, wird er eigentlich unseren Wertevorstellungen nach erfolgreicher durchs Kokain.
Ja.
Also er hat mehr Frauen, mehr Karriere anscheinend,
ja, ist cooler. Er schafft es, ja genau.
Aber
er
wird, wie krank ist die Welt?
Ne? Richtig, er wird halt, er ist halt dann wirklich auch ein oberflächlicherer Egoist, das muss
so
man
einer,
halt sagen.
So einer, wo man sagt, der vorankommt im Leben. Ne?
Genau, also das ist also ziemlich bissig und sehr lustig, also kann ich empfehlen.
Ja. Also falls Sie jetzt literarische Ambitionen haben und denken, ja, ich habe da auch schon mit 15 angefangen, einen Roman zu schreiben, ich bin nur nicht dazu gekommen, ihn niederzuschreiben. Mhm. Also ich lobe hiermit den Horst Jens Biertaucher Preis aus in Form einer umweltfeindlichen Dose Gössermerzen für die erste literarische Erwähnung des Biertaucher Podcasts in einem Roman.
Ui, da müssen wir uns vielleicht an Michel Raymond halten oder so. Vielleicht bringt er mal ein neues Buch raus mit ein bisschen Glück.
Aber man muss ja große Preise fangen einmal klein an. Ne?
Ja. Genau.
Vielleicht jedes Jahr eine Dose dazulegen.
Steht das schon irgendwann
so irgendwo
mal.
Am Heldenplatz ein riesiges Gebirge, das bis zum Mond reicht, dass sich keiner das an.
Ja. Ja, was?
Ich kann ein bisschen Real Life einstreuen.
Real Life, ja, du hattest diesen Feuerwehreinsatz, oder?
Genau, ja.
Was war da?
Und zwar zum Thema, wie Wien funktioniert.
Okay.
Also, 75. Geburtstag meiner Eltern, ne, und wir haben so oben am Dach so eine Balkon oder Terrasse, da sind wir alle und dann kommt einer aus dem ersten Stock, also der dort wohnt und sagt, ja, er wohnt, ist ein bisschen komplizierter im Nachbarhaus und es riecht so komisch verbrannt, ja. Und ich renne natürlich runter und denke mir, okay, Gas, der mir irgendwas könnte kaputt sein, ja, Panik, ja. Und mache also nicht in unserem Haus, sondern im Nachbarhaus, mache die Tür auf zum Stiegenhaus und ich sehe nichts, weil es ist voller Rauch.
Oi,
und ich habe nicht einmal den leuchtenden Lichtschalter gesehen.
Und also so dicht war das schon.
So dicht war der Rauch, hat natürlich auch extrem gestunken.
Alarm.
Dann habe ich mir gedacht, okay, den müsste ich ja auch so treffen und bin die 2 Meter vorgegangen in den Rauch zu dem Lichtschalter und habe echt Angst gekriegt, dass ich den Rückweg nicht mehr finde, obwohl die Türsperrangel weit offen war und drinnen Licht.
Ja,
ich habe einfach Angst gekriegt, vor 2 Metern nicht gesehen und dann den Lichtschalter eingeschaltet und man hat, obwohl das Licht an war, habe ich fast nichts gesehen. Also es war dann oben, wenn man nach oben geschaut hat, war in der Rauchsuppe ein bisschen ein hellerer Fleck, aber natürlich sofort zugemacht. Feuerwehr angerufen, war zum Glück nicht der Erste, also die sind schon von dem anderen informiert worden, dann bin ich runtergegangen, habe gedacht, okay, ich mache denen die Haustür auf, weil das, wer weiß, ob die Gegensprechanlage dann noch funktioniert.
Ja.
Ja, und wie ich die Haustür aufmache, also zusch. Schaue ich auf einen brennenden Altpapiercontainer. Okay. Und der hat aber 2 Meter hoch Brand. Also der ist ca. 1,50 oder 1,50 hoch, so ein quadratischer Grundform. Und der hat ordentlich Brand.
Okay.
Und die Flammen waren also echt bis zur Decke. Und dadurch, dass ich die Haustür aufgemacht habe, um die Feuerwehr reinzulassen, ist natürlich ein Luftstrom gekommen und das ist gleich noch einmal mehr gebrannt.
Ja. Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das Ding vielleicht, also es ist ein Doppelflügel durch, ich kann vielleicht beide aufmachen und das Ding irgendwie rausbefördern, aber ich habe dann schon gemerkt, das Ganze ist zu heiß. Und von dem Container, das habe ich auch noch nie gesehen, der ist aus einem Plastik. Mhm. Ja? Und das hat sich angefangen zu verflüssigen, also da war unten dann so eine grüne Plastikpfütze. Und dachte, ja,
servus.
Ja, und wie ich da also deppert stehe an einer Tür aufhalt und bringt dann brennt, und ich denke mir, ist das jetzt gescheit, wenn du die Tür wieder zuschnappen lässt, dann kriegst du es vielleicht nicht mehr auf. Kommt schon die Feuerwehr und ich wink, und dann haben sie gesagt, und die haben halt nur mich gesehen, deppert gestikulieren, und hinter mir, also haben sie reingeschaut in das verrauchte Stiegenhaus. Sie haben auch gehört von den Anrufen, also im Stiegenhaus ist Rauch und so. Und sie haben, also über der Tür war so ein Glas, also oben so eine Licht, Oberlichte. Und bis dorthin hat man, also das war so über 2 Meter, hat man Flammen gesehen. Ne? Okay. Und haben gesagt, ja, Holz und Schlauch. Und ich habe gesagt, das ist ein Papiercontainer. Und dann Handspritze. Dann sind sie gekommen und haben so kleine Kübelspritze, heißt das. Also es schaut aus wie ein tragbarer Feuerlöscher, den man so pumpen kann. Also
okay.
Ist nicht dieser chemische.
Ja, das ist so, ja, genau.
Und den haben sie dann so reingestopft und das war ziemlich schnell gelöscht. Und dann sind
Gefahr abgewendet.
Ja, und dann sind natürlich die ganzen Fenster aufgegangen und dann haben halt die Leute rausgeschaut und dann haben die Feuerwehrleute unten, ja, geht's ihnen gut da oben, oh, was ist denn los da unten und so. Also manche dürften das gar nicht mitgekriegt haben, aber trotzdem, es war nicht ungefährlich, weil angenommen, jemand geht zufällig raus aus der Wohnung, ne, und es gibt ja nur ein Stiegenhaus und das ist voller Rauch.
Ja,
und wenn
ja.
dann das Tür zuschnippt oder er findet seinen Schlüssel nicht mehr oder ist sonst...
Man weiß nicht, was die Panik dann auslöst.
Also das war sicher nicht ungefährlich, die ganze Situation. Und die Feuerwehrleute haben auch alle schon so einen Atemschutz gehabt. Das ist so ein Plastikbeutel vor der Brust und dann haben sie gleich schwere Atemgeräte. Ja, ziemlich was
Wahnsinn,
los.
Ja.
Und dann habe ich mich natürlich langsam verzupft, weil eh genug Schaulustige waren. Es waren dann, glaube ich, 3 Einsatzautos da und Polizei. Und wirklich die ganzen, also es sind vom Anruf von meinem bis zur Polizei sind nicht einmal 4 Minuten vergangen. Und ich nehme an, vom ersten Anruf bis zum Eintreffen auch vielleicht 5 Minuten oder maximal 6.
Aber wirklich
sehr professionell. Und ich dachte, ja, egal wie viel man auf Wien schimpft, ja, nichts gegen die Feuerwehr, ja. Die kommen wirklich sofort. Und nachher, also am Tag danach, habe ich dann den Kübel, also diesen Papiercontainer gesehen, den hat nämlich ein Feuerwehrmann dann mit dem Stiefel rausgekickt, nur der war nicht mehr hoch, sondern das war nur noch ein quadratisches Plastikpfützerl, festgefroren dann wieder von circa... Ja, 1 Quadratmeter Durchmesser und 4 Zentimeter Höhe. Also so wie wenn man im Scherzartikelgeschäft, bitte, ich kaufe einen geschmolzenen Papiercontainer.
So hat's ausgesehen.
Und ich habe ein Foto, das werde ich dann einstellen.
Also, und gut, aber alles in allem ist das eigentlich ohne Verletzungen oder irgendwas.
Ich habe von keiner Verletzung gehört, aber
sehr gut.
Was halt seltsam ist, wenn es irgendwo dann oben rausraucht, also wenn man sich im 6. Stock befindet, weiß man nicht genau, ist das das eigene Stiegenhaus oder ein anderes, weil das ja nicht so genau zuordnenbar ist und du hast den Gestank. Ne? Und ich kann also nur davor warnen, halt in ein verrauchtes Stiegenhaus zu gehen. Das ist extrem
das
blöd. Und was mir dann auch andere gesagt haben, ja, also wenn es brennt, in der Wohnung bleiben, Fenster aufmachen und bloß nicht in Panik durch ein verrauchtes Stiegenhaus.
Hat man noch irgendwas erfahren über die Brandursache? Oder
nein,
so?
Ja, also ich kann jetzt nur spekulieren. Also ich habe 2 Theorien. Die eine ist Theorie, sehr blödes Kind, das halt lustig findet, irgendwas Brennendes in einem Papiercontainer zu tun. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das als Kind auch nie gemacht habe, wenigstens nie in einem geschlossenen Haus.
Ja, wo es dann wirklich zum
Und die zweite hat. Theorie ist, dass halt irgendeiner ein Chick aus dem Fall, weil das ist genau vor einem Haus, wie soll ich sagen, in dem Gang zum Stiegenhaus, nach der Haustüre, und das ist halt so der ideale Ort, wo man
Chick auch abzulöten. Keine Schlaue, ja, genau.
Auch nicht schlau, aber das
ja,
sonst,
ist ja sonst was
fällt mir nichts ein.
Okay, ja. Man hat auf jeden Fall nichts herausgefunden. Ja, boah, hast ein Abenteuer erlebt.
Naja, aber zumindest Feuerwehr im Einsatz erlebt, und ja, auch bemerkenswert, eine von den Feuerwehrmännern war eine Frau,
die hat
einen roten Helm gehabt, und ich weiß nicht, ob die Chefin war oder Ingenieur oder Lehrling oder so, aber war auf jeden Fall gleich als Erste da und aber sehr, sehr professionell.
Ja, ich kann ein bisschen was erzählen über... Machen wir unsere gemeinsame Filmbesprechung später, oder ich erzähle mal über einen anderen Film. Ich habe nämlich am Folgetag, wo wir uns den Film angeschaut haben, war ich auch natürlich...
Also man muss dazu sagen, wir sind gleich nach dem Biertocher-Podcast zum Science Fiction im Park gegangen.
Genau.
Catch 22, oder wie hat das geheißen?
Nein, K20.
K20, ja.
So. K20, die Legende der schwarzen Maske, haben wir uns angeschaut.
Aber du hast dann nachher noch andere
gesehen. Ich habe noch 3 weitere Filme gesehen. Und den, der am Folgetag war, das war der Captain America. Mhm. Und aus einer Zeit, wo vielleicht nicht jede Comic-Verfilmung noch so qualitativ war, nämlich aus dem Jahr 1990.
Und da gab es schon eine Captain America-Verfilmung.
Da gab es schon eine Captain America-Verfilmung.
Da war ja noch nicht einmal Spider-Man im Kino.
Da richtig, war das ja richtig. Alles. Und es war auch kein Kinofilm, sondern ein Direct-to-Video-Release.
Ah, weil niemand schaut sich Marvel-Blödsinn im Kino an 1990.
1990 war das noch nicht die Zeit. Und die 1990, wenn man es dann so im Film sieht, schaut auch nicht aus wie 90er Jahre, sondern eigentlich noch wie tiefste 80er Jahre. Mhm. Fun Fact am Rande, der Hauptdarsteller, den Captain America spielt, das ist der Sohn von dem Autor von Catch in the Rye, von Salinger.
Ah, ja.
Und, ja, sehr lustiger Film. Es ist,
so nimmt sich nicht hier ernst, oder?
Was ist, naja, also dieses Science Fiction im Park bringt ja immer Synchronfassungen. Ja, ja. Und da war die deutsche Synchronfassung auch wieder wahnsinnig witzig. Also hat den Film irrsinnig bereichert. Und der Film nimmt sich selbst auch nicht ernst, ja. Also weil er zum Beispiel, es gibt immer so einen super Trick, den er macht, der Captain America, ja.
Also der hat ein Schild, oder?
Der hat ein Schild, genau, ja. Richtig. Und es wird auch seine Genese so erzählt. Also es ist ein Experiment, Amerikaner, die, das beginnt, glaube ich, so in den Anfang 40er Jahre oder so. Und die Faschisten in Italien haben natürlich auch so ein super Soldatenserum und haben da gleich den Gegenspieler auch geschaffen. Und ja, und der Trick, den er immer anwendet, ist, wenn er im Auto fährt als Beifahrer, sagt er dann irgendwann mal, mir ist schlecht, dann steigt er aus und tut so, als würde er sich übergeben, dann kommt der Fahrer raus und läuft ihm nach und dann in dem Moment rennt er zurück zum Auto und fährt mit dem Auto davon. Also auf diese Art von Blödelniveau muss man sich einstellen. Also es ist ein wirklich trashiger Film, ist gut für den Sommer, um mit Freunden anzuschauen und macht Spaß. Und es wird dann halt, es wird erzählt, wie er das, wie er eben entsteht, dann fährt er nach Italien und bekämpft diesen Obernazi-Bösewichten. Der schießt noch eine Rakete ab und die umarmt er dann, die Rakete, und landet im Flug und landet dann in Grönland, und dann vergehen 40 Jahre und das ist dann so 80er Jahre, ist dann wieder Schnitt, den Superbösen gibt's natürlich noch und er kehrt wieder zurück in die Gesellschaft und bekämpft ihn dann weiter.
Und wird irgendwie erklärt, warum er dauernd ein Schild rumkoffert?
Das wird ihm am Anfang ausgeteilt und er hat es dann auch immer in einer blöden Umschlagtasche dann bei sich. Also das wird nicht erklärt. Aber der Film ist so schlecht, das muss er auch nicht erklären. Man kennt, wenn man, was witzig ist bei einem Film, man erkennt ein paar Gesichter aus Serien, die man damals halt so gesehen hat. Und er ist halt wirklich, es ist auch insofern ein Sommerfilm, weil das ganze Finale spielt dann in Italien.
Ah,
so. Und da sieht man sie halt da in den Ruinen da rumkoffern und Blödsinn machen. Es ist... Muss nicht, es ist sicher geschmäckerisch, aber
also
wenn man
es gut unterhalten.
Deutsch synchronisiert, ist ja schon, macht das schon Spaß.
Super. Ja. Jo, ich kann was Seriöseres einflechten, diesen Vortrag von Internet of Things. Also es gibt das Stockwerk in der Nähe von der U6 Gumpendorfer Straße, ein Coworking Space. Und dort wirkt...
Schießen jetzt wie Schwammerl aus dem Boden,
ja, diese Coworking Space. Tust du noch nicht in einem Coworking Space arbeiten?
Wir waren mal, gemeinsam in Sector 5, kannst du uns da immer
Aber bist du noch nicht Pseudo-Selbstständiger in einem Familienersatz Coworking Space?
Kann mich mal hinstellen. Nein, bin ich noch nicht.
Ja? Sondern du hast ja Wohngemeinschaft,
ja,
du brauchst
das nicht. Ich glaube das auch so. Arbeitsplatz zu Hause.
Ja, na, das ist einfach in einem Coworking-Space herumzuspacen.
Ja.
Und ja, das Sektor, das Stockwerk, die sind sehr rührig und haben jetzt halt auch diesen Raum vermietet an Internet of Things, was jetzt wieder eben eine Gruppe ist, die aus dem Harald OS Domotics heraus entstanden ist, trifft sich auf organisiert sich auf Meetup, das ist eine Online Vereinsmeier-Plattform,
okay,
wo du halt schnell ein Meetup organisieren kannst.
Mhm. Okay, das ist sehr modern. Cool.
Für die jüngeren Hörer, sowas wie Facebook-Gruppen.
Nur für kleinere Vereine.
Ja. Ja. Und da haben sie jetzt, und die haben sich jetzt sozusagen den Raum im Stockwerk gemietet.
Mhm.
Und das Stockwerk möchte sich da auch so ein bisschen etablieren als Veranstaltungszentrum.
Sehr gut.
Und ja, ich bin ausreichend zu spät gekommen. Es war unter anderem der Ralf Schlatterberg dort, hat auch einen Vortrag gehalten, den kennen wir vom Miterleb und auch vom Bierdacher Podcast. Dann hat gerade der Florian geredet und seine Internet of Things Sachen präsentiert, Hardware- und Software-mäßig. Ich schaue, dass ich den Link kriege, die Slides sagen mehr, als was ich davon mitbekommen habe. Und was mir dann sehr imponiert hat, es war dann ein Mann, ich werde es verlinken, bitte in den Shownotes genau nachlesen, und der hat so, also der war schon ein bisschen älter, und der hat gesagt, ja, also er hat mehrere Startups gegründet und sich auch beteiligt daran, und er erzählt jetzt sowohl, wie man eins gründet, als auch, wie das ist, wenn man es schließt, also wenn es kaputt geht.
Okay.
Was auch uns sehr ehrlich, sehr, sehr interessant und sehr direkt halt. Mhm. Und es waren mehrere Kernaussagen. Also es wurde aufgenommen, von Michael Ebner, der letztes Mal da war.
Ja.
Und ich hoffe, ich finde den Video und kann das dann gleich direkt verlinken. Hier nur die Kurzzusammenfassung, was ich mir gemerkt habe. Also einerseits alles, was man sich eh schon immer denkt über Startups, stimmt. Okay, also du kannst um Förderungen ansuchen, und das zahlt sich aus für Leute, die professionell um Förderungen ansuchen und professionell Förderungen verteilen.
Das ist eine eigene Fähigkeit.
Eine eigene ökonomische Sphäre, die davon lebt, Förderungsgelder zu verteilen und zu kassieren. Und seine Kritik war so, das hat mit dem richtigen Leben nur sehr bedingt was zu tun, sondern die kochen da in ihrem Förderungstopf Saft. Und
da muss man das spielen.
Und entweder du spielst da mit oder gar nicht. Aber und das andere war, ja, also sie haben da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es bei der App ging, also sie haben da auf jeden Fall, jawohl, so ein bisschen wie OnCloud, also dass du so Suchergebnisse, also dich selber so trackst oder beobachtest beim Surfen.
Okay.
Und je nachdem, wie lange du auf einer Webseite bist, das fließt dann in deinen persönlichen Search-Index ein, und dadurch wird dann halt dein eigenes Ranking gemacht, wenn du jetzt eine Webseite suchst. Geht er davon aus, wo surfst du denn lang hin?
Du machst dein eigenes Surfverhalten durchsuchbar.
So, ja. Das war eines der Features, und es gab dann noch diverse andere. Und auf jeden Fall wurde ihnen dann gesagt, ja, super Idee, und wenn ihr da Geld wollt, könnt ihr schon machen, Startup gründen, aber mit Wien, das geht gar nicht. Also wenn, dann Berlin oder London, und zwar jetzt nicht so sehr wegen ihnen, sondern weil sie halt auch am internationalen Markt Entwickler gesucht haben. Mhm. Und für die war damals zumindest Wien einfach nicht attraktiv, dass da jetzt aber Berlin eher, dass jemand nach Berlin zieht. Und dann sind sie nach Berlin gegangen. Er war aber auch im Silicon Valley, wenn ich das richtig kapiert habe, und auch in London.
Wow,
und hat da überall herum. Und soll man eine GmbH gründen. Es gibt ja in Österreich die GmbH Light, die ganz billig ist, nur ein paar tausend Euro oder so. Mhm. Und da hat er gemeint, nein, soll man nicht, weil wenn man dann international Kapital sucht, zum Beispiel in England, dann mögen die nicht so etwas Exotisches wie eine GmbH, die es außerhalb vom deutschsprachigen Raum nicht gibt und mit der sich keiner auskennt, sondern da ist es gescheiter, man macht eine Limited, wenn ich das richtig kapiert habe, also das ist die englische Entsprechung. Und er hat gemeint, es gibt auch in Wien genug Rechtsanwälte, die einem da helfen können. Da muss man halt die Buchführung doppelt machen oder ein bisschen anders, aber es ist jetzt nicht so schwierig. Und da war jetzt ein cooler Satz, ja, und wenn man einen Steuerberater hat, der das nicht kann, dann sollte man sich vielleicht einen anderen suchen. Er hat dann, also am Schluss, also sie haben dann eine GmbH gegründet und dann eine Limited, und dann haben sie irgendwie die Mehrheitsanteile der GmbH der Limited übertragen, damit das alles wieder passt. Aber sie haben sich dadurch eigentlich nur Ärger gehandelt, weil sie von Anfang an zu regional gedacht haben und nicht gleich
das
auch dorthin gedacht, wo auch die potenziellen Geldgeber sind. Und
interessant, ja. Also für ein Start-up, wenn man so einen Fokus hat, wäre das dann so sinnvoll, das gleiche auf diesen Weg dann einzuschlagen.
Ja, also ich gebe jetzt das aus zweiter, ich habe noch kein Startup gegründet, aber es hat alles sehr kohärent geklungen.
Ja.
Und dann noch so ein Tipp, das ist nicht ganz richtig im Kopf. Dann geht es darum, wie man verkauft oder wie man zu Geld kommt, und da hat er gemeint, sie haben dann sehr viel in Features investiert und so Featureitis gehabt. Also ja, und das machen wir noch, und das machen wir noch kurz vorm Fertigwerden und vorm Launch und bla bla. Mhm. Und im Endeffekt war es dann so, dass das, was die Leute wirklich wollen haben, war ein Feature, das sie eigentlich nur so als Nebeneffekt gehabt haben, wenn ich das richtig kapiert habe.
Okay.
Und da, wo sie urviel Geld und Zeit und Nerven rein investiert haben und
das
auch von ihren Ersparnissen gelebt haben, das war überhaupt nicht so gefragt. Also er hat gemeint, die Marktforschung ist halt auch extrem wichtig.
Mhm.
Und dann hat er noch sehr ans Herz gelegt, man soll, wenn man Geld braucht, nicht das Geld bei Verwandten und Familie und Freunden aufstellen, wie das halt so empfohlen wird, sondern er hat gemeint, das ist eh schon normal, dass man praktisch sich selber ausbeutet und die ganze Zeit nicht verrechnet, die man reinsteckt. Und das Blöde ist, wenn man jetzt halt noch die Freunde anpumpt und nachher wird das nichts und man kann das auch nicht mehr zurückzahlen, dann hat man nachher nicht nur keinen Erfolg gehabt, sondern auch noch dazu keine Freunde. Und da ist besser, man hat irgendwie Schulden bei der Bank, weil du kannst leben damit, dass du dich mit der Bank nicht gut verstehst, dann hast du zumindest noch deine Freundschaften und deine Familie intakt.
Ging nach einem
Waisenrad. Ja. Und und dann hat er so einen schönen Foliensatz gebracht, so what my mom thinks that I do, what I think I do, what my friend thinks I do, und es waren halt so verschiedene Bilder. Ich hoffe, ich finde die Slide, dann kann ich es direkt verlinken, und die Mama glaubt natürlich, er ist so der urcoole Held, die Freunde glauben, er liegt nur in der Hängematte den ganzen Tag, und er selber glaubt, er ist so der Urverhandlungstyp und tut da so die Urdeals abschließen, und das letzte Folie dann, what I really do, und da sieht man so eine bibbernde Figur vor dem Telefon. Und er hat gemeint, das Programmieren ist schön und gut, aber 50% ist Marketing, und das will man halt als Techniker nicht so sehen, und wenn du nicht die Power hast, das auch zu verkaufen und die Deals abzuschließen, dass das dann halt alles sinnlos ist, deine super Features und deine super technischen Sachen. Kommt nicht Sachen.
Nur die Technik an. Ja.
Leider nicht mehr. Ja. Du brauchst wirklich Marketing, und sie haben dann gesagt, ja, und dann haben wir gedacht, ja, da bestellen wir einen und der macht das dann, und dann können wir irgendwen anheuern, und das hat aber nicht so hingehaut. Und also man soll sich das von Anfang an überlegen, wer diese Aufgabe übernimmt und das auch entsprechend ernst nehmen beim Businessplan. Und dann war weiteres, dann gibt es solche Incubator-Networks. Also es sind so Art gehobene Start-up-Vereinsmitgliedschaften, wo man jetzt halt dafür zahlt, das kostet was, dass du da mitmachen darfst.
Okay.
Und da gibt es halt in verschiedenen Größen und Qualitäten und an verschiedenen Orten. Und ich glaube, sie sind dann zu einem in Dänemark gegangen, weil das relativ günstig war. Mhm. Und der Sinn ist, die sperren dich dann mit lauter anderen also Start-ups zusammen und auch mit so Investors. Und du lernst dann, also das Wertvolle ist, dass dort Kontakte aufbaust und von den Erfahrungen von denen lernst. Und da hat man, das ist das schon wert, dass man da zahlt dafür. Mhm. Weil da, also du wirst dann gezwungen, so einen Businessplan zu machen und den auch dort zu pitchen und zu präsentieren. Und die sagen da dann auch sehr ehrlich, was sie davon halten.
Ja.
Und zum Thema Businessplan hat er so eine ganz trockene Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, ja, das brauchen hauptsächlich Leute, um eine Förderung ansuchen. Und er hat gemeint, also jeder, der in ein Startup wirklich investiert hat oder wirklich mit Startups zu tun hat, weiß, dass irgendwelche Zahlen, die sich wer für einen Businessplan ausdenkt, nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun haben.
Also das
auch
modelliert nicht, man für solche Mechanismen dann.
Das modellierst damit, dass du in irgendeinem Förderantrag beilegen kannst oder Leuten, die an sowas glauben. Und das hat mir dann halt sehr gefallen.
Ja.
Und dann, ja, also es ist dann nicht ganz rausgekommen, warum es nicht geklappt hat, aber hauptsächlich auch wegen fehlendem Marketing und
okay, das und war das sein nicht erster Versuch.
Also nein, er hat, glaube ich, mehrere schon gemacht. Aber er hat von zwei Firmen sozusagen erzählt. Und er hat die dann beide auch beerdigt. Also sie haben es nicht geschafft, sie haben dann zwar so und so viel User generiert, und das ist auch ein Wert an sich, dass du User generierst, aber die User, was sie gehabt haben, ich glaube 40.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, war halt international nicht so, dass man damit angeben kann, weil er meint, die Leute wollen das neue WhatsApp oder so, die in Millionen denken, und die fragen also nur, wann hat die erste Milliarde zusammen und so. Und sie waren da zu klein. Und er hat dann gemeint, ja, es ist eine Frage im Publikum, ja, was ist mit diesen tollen Webseiten und dem Service jetzt? Und da hat er gesagt, ja, lass die beide weiterlaufen. Also es funktioniert nach wie vor, der Service für die, die gezahlt haben oder so, oder sich damals schon registriert haben. Und die Domain haben es auch noch, die Webseite existiert noch. Aber sie investieren jetzt halt nichts mehr rein. Das ist abgeschlossen. Und dann haben die Leute gefragt, ja, warum tut euch das an? Das kostet ja so und so viel, 100 oder sogar 1.000 Euro Fixkosten, den Server betreiben und die URL und die Computer, die diesen Service zur Verfügung stellen. Und da hat er dann gesagt, ja, das ist halt eine emotionale Sache, weil sie haben da Jahre ihres Lebens reingestellt, und auch wenn das jetzt sozusagen nicht das gebracht hat, was sie glaubt haben, ist es ihnen das wert, das sozusagen als lebenden Grabstein weiterzutragen. Ich nehme an, da schwingt immer so ein bisschen die Hoffnung mit, dass man eines Tages dann doch noch was draus macht, aber das ist jetzt nur meine Vermutung.
Ja. Also eine ähnliche Geschichte habe ich jetzt nämlich auch gehört von diesem Twitter-Konkurrenten, der aufgesperrt hat für zahlende Kunden, app.net nennt sich der. Und die haben auch, haben die Leute zahlen da jährliche Gebühr, und die haben jetzt auch bekannt gegeben, sie werden jetzt keine neuen Features releasen, sie lassen es weiterlaufen, aber
schön aussterben lassen.
Ja,
wie gesagt, Fazit, ja, super, also vom echten Leben fürs echte Leben, und dachte, ja, super, voll lernender Vortrag, hat sich gut ausgezahlt, dass ich dort war. Und Es waren dann nachher sogar noch ein Vortrag, aber ich war dann leider schon zu müde und wollte dann auch nach Hause gehen.
Ja, also da wird es jetzt in Zukunft öfters Veranstaltungen geben, auch eben von diesem, vom Harald, das Internet of Things.
Ja, einfach beim Meetup schauen, Internet of Things oder auf die OS Domotics Homepage, okay. Von dort wird es auch verlinkt werden. Oder einfach so schauen auf Stockwerk Wien, Coworking Space, da sollten es auch.
Du hast gemeint, der Florian hat auch einen Vortrag gehalten?
Ja, nur leider, da bin ich zu spät gekommen, ich habe den nicht zur Gänze mitgekriegt und ich werde schauen, dass ich die Slides von ihm verlinke.
Jetzt mal einen technischen Vortrag.
Ja, ja, also es war technisch, er hat mit einem anderen was programmiert und es war mehr Hardware-mäßig, wenn ich das richtig kapiert habe.
Gut, ja, ich kann über den zweiten Film erzählen, den ich noch gesehen habe, den König der Raketenmänner. Ein älteres Kaliber. Dieser Film ist, glaube ich, 1949 gedreht worden und ist eigentlich kein zusammenhängender Film in dem Sinne, sondern waren eigentlich eine Reihe von Episoden, die damals vor dem herkömmlichen Film gezeigt wurden.
Also war das der Vorfilm im
Kino? Vorfilm, genau, ja, richtig. Ja. Und das sind, weiß ich nicht, so gefühlt. Hat jetzt 1,5 Stunden gedauert und es kommt aber eine schöne zusammenhängende Handlung dann vor. Und die Handlung ist folgendermaßen, es gibt irgendwie ein physikalisches Gremium, das irgendwie forscht und natürlich einen Bösewicht, der Wissenschaftler tötet und entführt teilweise. Und einer aus diesem physikalischen Gremium, der hat den Verdacht, dass da ein Verräter im Gremium drinnen sitzt und hat einen überlebenden Wissenschaftler, der den Attentat überlebt hat, in eine Höhle eingesperrt, er ist freiwillig dort in der Höhle. Und dieser Wissenschaftler hat einen Raketenantrieb, einen tragbaren, gebaut. Und den schnallt sich dieses Mitglied des physikalischen Gremiums um und vereitelt dann ab sofort die Anschläge von diesem Fiesling. Und so geht das immer weiter. Guter Film, auch wieder die deutsche Synchro macht natürlich auch wieder viel her, ist aber natürlich dann auch ernst gemeint. Und das macht es aber natürlich im Nachhinein mit dieser eher trashigeren Handlung, aber ist es dann unfreiwillig trotzdem sehr komisch. Und man muss ihm zugute halten, die Special Effects sind für die damaligen Zeit hervorragend. Also so wie der Raketenmann da rumfliegt oder Autos explodieren und ganz am Ende ist da noch eine Katastrophe, die New York heimsucht. Und das schaut alles ziemlich gut aus. Cool, ich meine, die Katastrophe in New York, muss man fairerweise sagen, habe ich von einem Freund erfahren, die haben sie aus einem anderen Film geklaut und reingeschnitten. Also da haben sie sich ein bisschen das Budget gespart. Richtig. Und was auch mal ein Faktum, das mir auch zugetragen wurde, ist, dass es besonders war die weibliche Hauptrolle von einer 40-jährigen Frau gespielt wird. Das für damalige Verhältnisse war das ungewöhnlich. Wurde herausgeschrieben.
Haben Hollywood-Frauen noch nicht so alt sein dürfen, oder?
Ja, also es wurde als besonders herausgestrichen. Kann ich jetzt auch nichts Genaueres dazu sagen. Der Film, alles in allem, den kann man sich wirklich gut anschauen. Also ist relativ teuer produziert und schaut gut aus und es hat auf jeden Fall sicher dieses eigene Rocketeer-Genre auch so ein bisschen mitbegründet. Das war, glaube ich, später gab es noch mit dem Brandon Fraser oder wie er heißt oder so, gab es ja noch mal so eine Raketenmann-Verfilmung, die, glaube ich, jetzt nicht inhaltlich mit dem was zu tun hat, aber so dieser Raketenanzug-Genre hat das auf jeden Fall mitbegründet. Na gut.
Gute Sache.
Ja, wirklich exzellent.
Ich würde sagen, wir reden über den Mann mit der Maske.
Ja, den gemeinsam gesehenen Film.
Ja. Also war mein erstes Mal Science Fiction im Park, muss ich dazu sagen.
Dir gefallen?
Ja, sehr gut.
Das ist schon mal gut. Das ist
einer der Benefits vom Biertaucher-Podcast machen, dass man dann geschoben wird auf gescheite Filmfestivals, wo man selber zu faul wäre. Und das ist überhaupt sehr nett. Also die Leute lümmeln da so in Hängematten herum und sind recht relaxiert. Ja. Es gibt da einen Würstelstand, wenn ich das richtig kapiere.
Genau, so Getränke mit Popcorn und so, ja. Es ist kein Riesenpark. Es muss sagen, das Setting ist schon ein bisschen wild, auch wenn man da hinten die Autos dann rumfahren sieht. Aber es ist gemütlich dort.
Ja, und vor allem, du bist sofort in der U4-Station. Also da war um Mitternacht aus, glaube ich. Und bin mit der vorletzten U4 noch super heimgekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, kann nur empfehlen, auf zur U4 Margaretengürtel. Ne? und dort in der Science Fiction im Park. Aber jetzt zum Film, das war ein japanischer Film.
Ja, ich denke, es war ein japanischer Film. K20, die Legende der schwarzen Masse.
Der Titel ist schon getragen. Und ich war sofort gekauft von der Eröffnungssequenz, weil das war ein riesen Zeppelin mit der seitlichen Aufschrift Polizei, obwohl es ein japanischer Film war, das hat man sofort imponiert. Und das war nicht nur ein Zeppelin, sondern es war ein Hubschrauberträger, ein fliegender Hubschrauberträger, weil das hat es wirklich gegeben, das sind so, ich glaube, die heißen Rotocopter, das sind so kleine hubschrauberartige Propellerflugzeuge, also die haben oben einen freidrehenden Rotor und hinten einen kleinen für einen Antrieb in Flugrichtung. Ja. Und die wurden auch tatsächlich im Zweiten Weltkrieg erfunden von den Deutschen. Also die sind herumgeflogen. Ja, nicht massenproduziert, aber jetzt geht. Ne. Und es hat auch, kommt auch aus den 30er Jahren, das haben aber die Amerikaner gehabt, die haben einen Zeppelin-Doppeldeckerträger gehabt, der ist aber abgestürzt. Also der hat wirklich. Und das haben die jetzt halt so genial kombiniert und super.
Sehr teuer produziert ausgesehen. Ja, also das
und die deutschen Aufschriften, das haben sie erklärt, irgendwie, dass der Zweite Weltkrieg nicht stattgefunden hat. Das war so ein Alternativszenario, also das japanische Kaiserreich hat sich so ohne Krieg in die Neuzeit gerettet und hat aber einen sehr unsympathischen Eindruck gemacht. Ja. Also das war so eine Adelsgesellschaft und mit sehr großer sozialer Spannung, also so eine reiche Oberschicht und eine große verslammte Masse von Unterschicht, die der Polizei runtergehalten wird. Und ja, super Setting. Und alles so 40er Jahre mäßig. Also diese runden Blitzekameras.
Genau, also sehr viel mit diesem, also geht ja auch dann, glaube ich, um übertragbaren Strom. Ja, vom Tesla.
Ja, ja, der kam viel vor und ja, also
es war gut, gell?
Extrem cooles Setting. Ne?
Es wird dann halt die Geschichte erzählt von diesem einen, der
fängt im Zirkus an, ne?
Genau, richtig. Von einem Zirkuskünstler, der dann einen Auftrag von einer ominösen Person bekommt, eine Hochzeit zu fotografieren. Was er nicht weiß, mit diesem Fotoapparat löst er eine Bombe aus und er wird fälschlicherweise für K20 einen Bösewicht eben gehalten und wird gejagt. Genau, der Mann mit der Maske.
Und diese, da haben sie auch nicht gespart bei der Explosionsszene. Diese Hochzeit ist nämlich in einem Wolkenkratzer und es ist 9-11-mäßig der halbe Wolkenkratzer.
Ja, voll.
Geht kaputt. Das schaut alles sehr,
ist sehr, sehr cool aus. Sehr wertig produziert, ja. Natürlich sehr viele Anspielungen. Du hast ja noch viel mehr Anspielungen an andere Filme entdeckt.
Ja, ich habe eine riesige Anspielung auf mein Hirn.
Blade Runner
entdeckt. Das ist eine Szene, wo eine so Art Gasse ist, wo es regnet und so Neonschilder sind und so Verkaufsbuddeln. Das war halt klassisches Blade Runner Moment.
Ja, und es wird dann eine Geschichte erzählt. Er trainiert dann eben dieser junge Held und möchte eben K20, glaube ich, möchte seinen Namen reinwaschen. Und das,
ja, er lernt dann wird auch von der Polizei verdroschen und weil sie sagen, er ist dieser K20.
Genau,
er kann seine Unschuld nicht beweisen. Und das Coole ist, dass er kriegt dann von irgendeinem Guru oder Vater oder kriegt er so das Buch der Diebe.
Ja, ja, genau.
Da steht alles drin und da trainiert er sich dann so Kung-Fu-mäßig zum Superheld hoch.
Genau, und Love Interest gibt es natürlich auch, eine Frau, die er kennenlernt, und die ist aber die Verlobte von dem Oberinspektor und so entspinnt sich da eigentlich eine ziemlich rasante Action-Komödie, kann man sagen.
Ja, und auch schöne asiatische Kung-Fu und Prügelszenen drinnen, wird nicht gegeizt.
Auch wieder in der deutschen Synchro gesehen, was sie auch wieder nicht schlecht gemacht haben. Die haben sich auch ein bisschen ausgetaumt. Einmal, glaube ich, haben sie so eine Anspielung auf ein Colt für alle.
Ja,
das solche Sachen.
Und sie nehmen sich auch so tierisch ernst, die deutsche Übersetzung. So. Diese Bösen, oh nein!
Ja, genau, richtig.
Wir müssen für das Gute
überpathetische. Und am Ende gab es dann noch im Finale so ein bisschen Star Wars Anspielungen. So und das.
Die habe ich nicht so ganz gecheckt, aber...
Ja, also ein bisschen Luke, ich bin dein Vater mäßig halt irgendwie.
Ah, ja, wohl,
also ein bisschen, bisschen so in die Richtung halt, ja.
Na, aber gut. Einige von den besoffenen Zuschauern haben das ja dann so, oh nein!
Ja, genau, ich bin mein Vater.
Das macht natürlich Spaß.
Ja, und es macht auch wieder Spaß, das in der Gruppe zu sehen. Ich meine, einmal habe ich ein bisschen Pech gehabt mit einer Gruppe, die sich nicht für den Film interessiert hat, aber ansonsten.
Gestört ein bisschen,
ja, genau, aber ansonsten ist es eigentlich immer schön, so gemeinschaftlich, weil die Leute halt auch mitgehen, dass sie im normalen Kinosetting in Österreich.
Ja, haben auch applaudiert und so und gegrölt und so.
Das ist schon was.
Und ja, auch die, dann am Schluss ist so eine riesige Tesla-Weltvernichtungsmaschine, so ein Doomsday-Device. Und da sind auch die ganzen Aufschriften auf Deutsch, so Zerstörungssequenz oder so. Das hat irgendwie sehr cool gewirkt, ne, in einem japanischen Film, dass die bösen Maschinen auf Deutsch geschrieben sind. Super, ja. Und was mir sehr, also das war eigentlich ein bisschen irritierend, aber jetzt nicht störend, aber ungewöhnlich, so zwar nicht der Hauptbösewicht, aber der, wie soll ich sagen, Preis für jüngsten Unsympathler der Filmgeschichte, ist dieser kleine Helfer vom
Helfer
vom Polizei.
Der ist so ein Streber.
Ja, war. Aber maximal 15 oder so und rennt so mit Krawatte rum und dann ist Koordinator des Spitzelwesens und so.
Wahnsinn. Ja, das war super. Naja, alles in allem. Also ich habe auch nicht gewusst, was uns erwartet und ich muss sagen, mir hat mir mitunter eigentlich, glaube ich, der Film, der mir am besten gefallen hat eigentlich davon. Weil auch, es war immer ein moderner Film, das ist, glaube ich, 2009 rausgekommen. Er ist teuer produziert, er hat schöne Blödeleinlagen, er hat eben diesen Steampunk-Ästhetik, also hat irgendwie alles drinnen, was man für einen schönen Sommerfilm...
Reality so ein bisschen.
Ja, was man für so einen Sommerfilm gerne hat.
Sehr, sehr cool gemacht.
Ja. Ich habe ja dann am letzten Samstag war dann das Finale mit dem Film Captain Berlin vs. Hitler, hat der geheißen.
Das hat meine Freundin auch gesehen.
Ja, also damit habe ich mir wirklich schwer getan. Ja, weil es ist eigentlich kein Film, sondern ein abgefilmtes Theaterstück.
Ach so.
Und das mit allem, was mit einem Theaterstück da mitkommt, auch mit so einer getragenen Sprache und so. Und das war schon, es war ein Stück mit Herz, kann man schon sagen, mit Liebe. Und am Ende sieht man auch noch die ganzen Schauspieler und so, wie sie auftreten. Und sie haben sich auch bemüht, in das Theaterstück dann im Nachhinein Special Effects einzufügen und zu Sprechblasen, was gescheuert dann und so. Die Story, muss man sagen, ist wirklich herrlich absurd. Das ist irgendwie eine Wissenschaftlerin, eine Nazi-Wissenschaftlerin, das glaube ich, nicht kurz vor der Wende, aber halt auch im geteilten Deutschland, findet das Gehirn von Adolf Hitler und belebt das wieder. Dann engagiert sie Graf Dracula irgendwie und möchte das Gehirn vom Hitler in einen deutschen Mumien hinein verpflanzen und vom Dracula beißen lassen, damit er unsterblich wird. Aber der Dracula der ist nur an der Tochter vom Captain Berlin interessiert und verzieht sich dann und der Captain Berlin, der ist eben ein Superheld, der dann den Kampf gegen Adolf Hitler aufnimmt. Und der Adolf Hitler, weil er keinen Körper hat, weil er Dracula im Stich gelassen hat, wird dann in einen absurd großen Roboter eingepflanzt und fährt dann so auf der Bühne herum.
Kommt Frankenstein auch noch vor? Oder?
Oh ja, natürlich. Ja genau, was war denn mit dem Frankenstein? Ja genau. Wie das nämlich, wie diese Mumie, die der Dracula nicht beißen möchte, die schafft sie noch mit Elektrizität zum Leben zu erwecken, aber irgendwie war das dann ungeeignet für die Verpflanzung von Adolf Hitler. Das weiß ich aber auch nicht so.
Also und es gibt genug zu sehen.
Ja, und so. Ja genau. Also vom Filmischen her muss ich sagen, und das ist abgefilmtes Theater.
Ja, und haben sie dann Außenaufnahmen rein dann irgendwie? Oder?
Nicht, dass ich ist mehr alles ein Bühne. Also alles Bühne, soweit ich das weiß. Man hat sich's anschauen können, es war die Handlung auch hinreichend absurd, aber wie gesagt, es ist halt kein Film, sondern eben ein abgefilmtes Theaterstück.
Ich kann nur das Kommentar von meiner Freundin wiedergeben. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, Dracula, Frankenstein, Hitler, alles ein bisschen absurd. Und sie hat gesagt, ja, das war schon absurd, aber so, die spionieren sich dann gegenseitig aus und bespitzeln sich und sie hat gemeint, das war wie in so einem typischen Film halt über die Nazi-Zeit, also... Das war durchaus sehr seriös, wie die Menschen miteinander umgegangen sind.
Es sind die Rollen gut getroffen irgendwie, ja. Und wie sie miteinander umgehen und so. Das war schon, wie gesagt, das hatte Herz und sie sind recht skurril. Also es hat gepasst für den Abend eigentlich. Aber so rein vom Filmischen her haben mir andere Filme besser gefallen. Ja, die zwei Filme, die ich ausgelassen habe, das war einmal Batman Year One. Das wollte ich nicht, glaube ich, ganz normaler Batman-Comic-Film irgendwie. Das interessiert, hat mich nicht so interessiert. Und den anderen Film, den ich ausgelassen habe, war Tetsuo, The Bullet Man, glaube ich, hat der geheißen. Und da habe ich schon mal aus dieser Tetsuo-Reihe schon mal vor 3-4 Jahren einmal einen Film gesehen. Und der hat mich so dermaßen, der hat mir so dermaßen schlecht gefallen, dass ich gewusst habe, den lasse ich aus. Also
nicht einmal kultig schlecht, sondern
schlecht, ja, es ist halt nervig, es ist über so einen Art Hulk-Charakter, wo sich ein Mensch, wenn er zu wütend wird, in eine menschliche Riesenkanone verwandelt. Und das ist alles mit so rostiger Rockmusik irgendwie unterlegt. Also es war wirklich dessen unangenehm eingefallen. Ich habe auch gehört von einem Freund, der sich das angeschaut hat, es war der einzige Film, wo er da noch nach Hause gegangen ist vorzeitig.
Also war nichts anschaubar.
Nein, nicht wirklich.
Vielleicht sind wir noch nicht reif. Vielleicht war das in Wirklichkeit eine politische Parodie auf die NRA oder auf diese...
Genau, wer weiß. Also beim Trash-Genre ist es ja immer so, das muss halt einem gefallen und wenn da mal was nicht gefällt, das kann immer mal passieren, ist auch keine Tragik.
Ich kann eine aktuelle Meldung noch einflechten, die ich gerade gelesen habe. Also Krautreporter.
Ja. Das
ist ein Crowdfunding-Projekt und die wollen so ganz toll eine Zeitung machen, die für den Leser da ist und nicht für den Anzeigenkunden, und dafür wollen sie nur 60 Euro, also dafür, dass man sich das dann ein Jahr online lesen darf. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie das mit Creative Commons Lizenz funktioniert, also ob die Artikel dann auch halbwegs frei lizenziert sind.
Ich glaube, da macht dieser untriebige Stefan Niggemeier mit. Das ist ein sehr netzaffiner Reporter.
Aber ich habe mir dann überlegt, naja, wäre doch ein interessantes Experiment. Also bis Mittwoch sammeln sie, glaube ich, noch.
Oder okay, also da könnte man
noch einsteigen, wenn man das Kraut fanden will.
Ja. Wenn wir schon bei Geld sind, das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Bei Flatter hat sich jetzt was geändert. Im Blogbeitrag haben wir das schon erwähnt.
Wir haben das Bezahlsystem. Die sind jetzt wirklich eine Bank oder haben kooperiert mit einer Bank.
Genau, also sie haben PayPal jetzt gekickt ganz. Also man kann
jetzt nicht mehr PayPal.
Nein, also sie machen das alles über, wie heißt das, Mango Pay oder Mango Bank oder so. Und ja, soll besser, superer sein. Ich muss mir das Ganze noch anschauen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe auch noch genug Guthaben drauf.
Was ich glaube mitgekriegt habe, ist, dass sie jetzt europäische Banküberweisungen akzeptieren.
Genau, das mit den europäischen Banküberweisungen ist, glaube ich, mit dem Umstieg auf diese Mango Payment Plattform.
Was aber sympathischer ist, als das auf amerikanisches PayPal zu tun und dann wieder zurück auf europäisches Konto.
Ich würde ja gern PayPal auch mehr einschränken. Das geht manchmal einfach nicht bei Steam oder so. Wenn man keine Kreditkarte hat, dann bleibt man nichts anderes übrig. Aber PayPal hat sich ja nicht durch große Sympathie die letzten Jahre hervorgetan.
Erstens
sympathische Aktionen.
Ich muss auch so sagen, als Benutzer ist mir das sehr unsympathisch, weil ich durch die ganzen Flutter-Sachen, also nicht Flutter, sondern Humble Bundles, die ich kaufe und Kickstarter-Sachen und so, habe ich jetzt eigentlich durch mal sehr schwer einen Überblick zu haben, was habe ich wann gezahlt. Ich muss es also selber mitschreiben, weil ich sehe dann irgendwann am Bankkontoauszug so eine Summe von so und so vielen PayPal-Sachen, die ich nicht zuordnen kann, und dann habe ich irgendwelche anderen PayPal-Kontonachrichten, die ich dann mühsam da reinglauben muss, und das ist alles sehr unsympathisch.
Ja.
Also eigentlich hätte ich das auch lieber übers Bankkonto, wenn ich es mir eh schon ein Bankkonto habe.
Bitte. Ja, hoffentlich tut sich noch mehr beim Sachen Flutter.
Gut.
Ich würde sagen, das war ein schöner sommerlicher Flutter-Podcast.
Ja, wir haben ein bisschen wenig Technik, aber
kann nächstes Mal kommt wieder mehr, ja.
An dieser Stelle noch Dank an den Sven, der hat sehr liebenswürdigerweise nachgereicht Links zum letzten Biertocher Podcast.
Ah, Dankeschön.
Und der Untote lebt, Hausmeisterin.
Ah ja, ist ja wieder ein,
also ich kann stolz berichten, dass wir jetzt regelmäßig auf YouTube sein werden.
Ah, okay.
Auf Anregung von Jörg. Also du hast mir gesagt, wie ich mit Auphonic YouTube generieren kann. Und es, also ich werde immer noch länger brauchen, als ich sowieso brauche für die Shownotes, aber wenn ich die Shownotes habe, kann ich das auf YouTube tun. Und was für mich der große Vorteil ist, man kann dann in der Videodescription auf die Zeitangabe klicken und YouTube spult vor oder zurück.
Das ist nämlich wirklich schon
ich sehr nett.
Ein ziemliches Hammer-Feature, besonders also problemlos, nicht mit XML oder Metadaten.
Nein, sondern ich brauche einfach nur meine Shownotes, die ich sowieso mache, in dem Format, wie ich sie sowieso mache, dort hineintun.
Coole Sache.
Und das andere, was zwar nicht nützlich ist, aber lustig, YouTube hat ja so einen Caption-Service, da kann man so draufklicken, Captions, also Untertiteln, und dann versucht er zu kapieren, was geredet wurde.
What?
Und das geht auch mit Deutsch. Also man sieht dann als Untertitel, was wir zwei reden, nur hat das halt überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir reden, sondern es ist gerade lautmalerisch, also die Vokale stimmen halbwegs, aber es ist halt nicht witzig.
Ja, ist cool.
Ich nehme an, wenn wir Englisch reden würden, würde es besser funktionieren, aber Google ist bleibt ja nicht stehen, also ich nehme an, in ein, zwei Jahren oder so wird das dann schon brauchbarer sein, dieses Feature.
Schon?
Aber es ist auf jeden Fall nett. Und dadurch hat man irgendwann einmal hoffentlich wirklich einen Volltext von dem, was wir reden.
Super.
Und sonst kann ich noch berichten, ich kopiere es jetzt auch aufs internetarchiv.org.
Okay.
Weil,
sympathisch. Und kann man ja, und dann bleibt es auch.
Ja, falls mal und die eigene Seite nicht mehr existiert.
Richtig.
Lebt die noch. Sonst kann ich nur berichten, Biertocher akzeptiert ab sofort Litecoins.
Auch Litecoins?
Ja.
Hast du schon Litecoins?
Nein, aber ich habe mir eine Litecoin-Adresse angelegt und eine Litecoin-App habe ich, glaube ich, auch irgendwo.
Da könnte uns sicher der Johnny dann noch mehr erzählen zu den Litecoins.
Ja.
Und den Dogecoins gibt es ja auch noch.
Genau, könnte ich auch noch anlegen, wenn ich schon dabei bin.
Alle Währungen. Ja.
Gut. Jo, das ist alles.
Dann sage ich...
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bis denne. Tschüss.